Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
You make beautiful things. Ja, man kann schöne Sachen bauen und das ist so ein Stichwort auch für meine Predigt zum Einsteigen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Herzlich willkommen zur Einfach-Serie. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit unseren Serientiteln so, aber mir ging es dieses Mal so, ich habe gedacht, einfach wie bescheuert. Einfach als Titel. Als Bill Heibel dieses Buch rausbrachte, letztes Jahr im Sommer, da sah ich das Cover von dem Buch und ich dachte, hey, einfach als Buchtitel, so hohl können nur Amis sein. Weil bei den Amis ist das schon so, da hat so ein Wort einfach richtig Bedeutung und du gibst so ein Wort und jeder weiß, was gemeint ist. Bei einfach, finde ich, ist es nicht so einfach. Aber damit einfach bleibt, habe ich heute einfache Beispiele zur Vereinfachung des Themas, damit ihr einfach mitkommt. Und ich möchte einsteigen mit dem einfachsten Bild überhaupt. Ich nehme euch mit rein in eine kleine Zeitreise. Ich bin ja schon uralt, also extrem alt. Und als ich klein war, da habe ich Lego gespielt. Lego, gut, kennt man heute auch noch. Lego war cool. Und ich habe das geliebt. Ich hatte so eine Kiste und da habe ich mich dann davor gesetzt und habe es mir schön gemütlich gemacht und dann habe ich angefangen, Lego zu bauen. Und das ging eine kurze Zeit gut und dann habe ich ein Steinchen gebraucht. Also gut, suchen. Ich brauche einen roten Zweier. Roten Zweier. Da. Oh, weg. Ich bin verzweifelt vor meiner Kiste. Theologisch ist Lego-Spielen hochwertvoll. Absolut. An Lego habe ich es beten gelernt. Ey, was ich um Lego-Steine gebetet habe. Herr, hilf mir, diesen roten Zweier zu suchen. Ja, und irgendwann habe ich dann auch wirklich gefunden und habe auch so Erfolgserlebnisse gehabt. Lego-Spielen theologisch hochwertvoll. Die Methode ging eine kurze Zeit gut, aber war nicht so prickelnd. Bei uns im Haus, wir hatten ein Haus, da haben oben drüber nochmal eine Familie gelebt und der Junge war genauso alt wie ich. Kleiner Unterschied, er war der Sohn eines Buchhalters. Er hat anders Lego gespielt. Der hatte ganz viele kleine Kästchen und in jedem Kästchen war immer so eine Sorte Stein drin. Ey, was habe ich mich lustig gemacht über den? So ein Scheiß, oder? Also Kiste geht ja auch. War aber nicht so effektiv. Und vor allem das Suchen war nervig. Also bin ich irgendwann hergegangen und habe dann gesagt, hey, das mit der Kiste, nein, es muss anders gehen. Schön eine Decke ausgebreitet, weil man denkt auch an danach. Und dann habe ich das Ganze so genommen und es richtig schön ausgeleert. Kiste weg. Und jetzt konnte man schon wesentlich besser damit arbeiten. Das war ein klein bisschen effektiver. Das Problem ist, zu der Zeit hat das Ergebnis vom Lego-Bauen ungefähr so ausgesehen. So Sachen hat man da gebaut. Irgendwie auch cool, aber naja, man hatte so 10, 15 verschiedene Lego-Steine und in der Menge dieser Steine und so einem Ergebnis, da kommt man schon irgendwie klar. Das kriegt man hin. Jetzt ist es aber so, Lego gibt es immer noch. Allerdings baut man heute sowas. Das ist Lego für Männer. Mehr Power. Ich liebe Lego immer noch. Allerdings muss ich sagen, wer das schon mal gebaut hat, weiß, wovon ich rede. Das hat nicht so 10, 15, 20 verschiedene Steine. Das hat Hunderte. Und da gibt es Steine, die gibt es nur einmal pro Bauteil. Und wenn du das hier mit der Methode bauen willst, oh, oh, oh. Ich will nicht sagen, es ist unmöglich, aber es ist definitiv nicht effektiv. Das heißt, wenn du heutzutage Lego bauen willst, brauchst du andere Methoden. Du musst anders arbeiten, um überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen. Jetzt kann man natürlich sagen, also warum überhaupt Lego bauen? Wieso muss man das? Es geht ja heute nicht nur um Lego. Es ist ja so ein übertragenes Bild auf unser Leben. Unser ganzes Leben ist komplexer geworden. Es ist vielfältiger geworden. Es hat viel mehr Kanäle. Es gibt viel mehr, was auf uns einstürmt. Und wenn du heute immer noch leben willst und effektiv sein willst, brauchst du andere Methoden. Einfachere Methoden. Aber warum überhaupt? Warum soll das Leben effektiv sein? Warum soll am Ende etwas rauskommen? Und dazu habe ich euch nochmal ein Bild mitgebracht, das finde ich fast noch einfacher. Die Bibel sagt etwas über unsere Zeitverteilung im Leben. Das ist ein Beispiel. Die Bibel sagt, unser Leben, unser Dasein hier auf der Erde, das entspricht so ungefähr diesem roten Anteil des Seiles, zeitlich gesehen. Das sind so etwa diese 60, 70, 80, 90 Jahre, die du hier auf dieser Erde verbringst. Anteilig gesehen ist das aber nur ein ganz kleiner Teil der Ewigkeit. Ihr seht es jetzt schon, das Verhältnis ist irgendwie komisch. Und jetzt geht die Bibel noch einen Schritt weiter. Und sie sagt, hey, das, was du in dieser kurzen Zeit, in diesem Mini-Abschnitt an Zeit tust, das, was du hier machst, hat eine Auswirkung auf den ganzen Rest. Und ewig und ewig und ewig. Und dann geht es immer noch weiter. Und immer noch. Und immer noch. Und da gibt es einen Abschnitt, der hat immer noch mit diesem roten Ding zu tun. Und das geht wirklich ewig. Ich meine, meine Predigt geht nur eine halbe Stunde. Irgendwann muss ich aufhören. Aber ich glaube, wir verstehen, um was es geht. Die Bibel sagt ernsthaft, dass wir in diesem kleinen Abschnitt den Rest definieren. Und deshalb lohnt es sich, so genau hinzuschauen. Deshalb lohnt es sich, Gedanken zu machen. Wollen wir in dieser kurzen Zeit, die uns verbleibt, unser Leben wirklich mit den unwichtigen Dingen füllen und dann keine Zeit mehr haben für die wirklich wichtigen? Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du über diesem Leben etwas ausgesprochen hast. Du hast gesagt, du willst uns das Leben in Fülle schenken. Und das ist ja viel mehr als einfach nur ein erfüllter Terminkalender. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du über dieser Serie etwas mit uns machst, dass du etwas in uns bewegst, etwas veränderst, ja, dass du etwas freisetzt. Unser Leben soll nicht nur einfacher sein, es soll befreiter sein. Und ich bete, dass du zu uns sprichst, ich bete, dass du in unserem Herz etwas veränderst und dass du uns wirklich freisetzt zu diesem einfacheren Leben. Amen. Ich glaube, das größte Problem, das wir so haben, ist, dass wir immer wieder denken, man müsste einfach nur ein bisschen aufräumen. So nach dem Motto, du gehst jetzt her und jetzt tust du die gelben Steine einfach so alle auf die Seite und die weiße alle auf die Seite. Und dann käme es gut. Die Wahrheit aber ist, in unserer Lego-Kiste finden wir alles Mögliche. Da ist auch Müll drin. Und ich glaube, wenn du wirklich an ein einfacheres Leben kommen willst, dann reicht es nicht einfach nur so ein bisschen umzusortieren. Du musst wirklich entrümpeln, du musst rauswerfen. Da gibt es Dinge, mit denen du aufräumen musst, in deiner Seele wirklich Sachen loszuwerden. Wir möchten in dieser Serie mit dir einen Schritt gehen. dich einladen, eine Kultur dir anzueignen, eine Lebenskultur des Next Step. Dir zu überlegen, was ist der nächste Schritt in deinem Leben, den du gehen kannst, um diesem einfacheren Leben, das Jesus verspricht, wirklich ähnlicher zu werden, um dort reinzukommen. Und ich glaube, das Problem, das wir oft haben mit dem, was uns Jesus versprochen hat, das ist wie so ein Berg vor uns. Und wir sehen immer die Fülle von all dem, was wir tun müssten. Und weil das so erdrückend ist, machen wir nichts. Und wir möchten dich einladen, mit dieser Serie einen Schritt nach dem anderen zu gehen und dir Gedanken zu machen, was könnte dein nächster Schritt zu einem einfacheren Leben sein. Vielleicht geht es dir so, dass du Neues entdeckst und wirklich sagst, wow, das kenne ich noch überhaupt nicht, ist für mich total neu. Vielleicht ist es aber so, dass du das schon oft gehört hast. Und dass es für dich darum geht, das zu vertiefen und zu sagen, wie kann das in meinem Leben jetzt Anwendung finden? Und vielleicht ist es so, dass es für dich im Laufe dieser Serie um das Weitergeben geht. An deinem Arbeitsplatz, in deiner Small Group, in deinem Team, das du leitest, in deiner Ehe, in deiner Freundschaft. Du hast vielleicht etwas entdeckt, wo du sagst, das hat mir wirklich zu einem einfacheren Leben geholfen und das möchte ich weitergeben. Und ich möchte dich einladen, egal wo du in dieser Phase steckst, dass du dich aufmachst, Neues zu entdecken, Dinge zu vertiefen und die Sachen weiterzugeben. Wir starten heute mit einem Bereich, es gibt so ganz verschiedene Bereiche, und heute soll es um den Bereich Beziehungen gehen. In dem Buch, das ich schon erwähnt habe, von Bill Heibels, dieses Einfach, da haut er so Sätze raus. Signifikante Sätze, wo du im ersten Moment denkst, boah, wie banal. Und stimmt, sind sie auch. Aber wenn du dich tiefer damit beschäftigst, wenn du es zulässt, dass es etwas mit dir macht, merkst du auf einmal, was er da eigentlich rausgehauen hat. Einer dieser Sätze ist in Bezug auf Beziehungen. Und da heißt es, jede Beziehung fordert meine Aufmerksamkeit, meine Zeit. Banane, simpler Satz. Jede Beziehung fordert meine Aufmerksamkeit, meine Zeit. Ich möchte mit euch anschauen, warum dieser Satz extrem tief ist. Gehen wir nochmal in diese Zeit des Legos, übertragen jetzt auch auf uns und Beziehungen. Früher, also als ich noch jung war und noch ein bisschen früher, gab es ja auch schon Beziehungen. War ja nicht so, dass da jeder allein in seiner Höhle gelebt hat. Früher hatte man Beziehungen zu Menschen, die man sehen und anfassen konnte. Das war so der Standard der Beziehungen. Leute, die du sehen und anfassen konntest. Die Anzahl der Beziehungen war einigermaßen überschaubar. Und ich möchte mal behaupten, die Tiefe der Beziehungen war relativ stark. Dann gab es noch Briefbeziehungen. Man hat sich Briefe geschrieben. Eine Distanz lag zwischen einem, die mehr oder weniger groß war. Und so das Signifikante an diesen Briefbeziehungen war, dass das Kommunizieren lang gedauert hat. Wenn du einen Brief schreibst, bis der dann ankommt, bis der sich eine Antwort überlegt hat und das wieder zurückkommt, da vergeht relativ viel Zeit. Dann gab es noch einige Menschen, die hatten öffentliche Beziehungen. Und öffentliche Beziehungen, die waren hauptsächlich dadurch geprägt, dass sie einmalig waren. In der Regel wurden sie nicht aufgezeichnet. Es waren Live-Beziehungen. Und dadurch waren sie auch nicht reproduzierbar. Das heißt, du warst einmal vor einem Publikum, du hast vor diesem Publikum geredet, gewirkt, wie auch immer. Und danach hast du dich verabschiedet und du hast sie nie wieder gesehen. Und dann haben die Leute vielleicht gesagt, hey, wow, war voll cool, hast du verpasst? Jo, Pech. So. Jetzt gibt es einige Leute, und das begegnet mir sehr oft, vor allem ältere Leute, die sagen, früher war alles anders. Aha. Ich möchte den Beweis antreten, dass das nicht stimmt. Früher war nicht alles anders. Aber es hat sich etwas verändert. Gehen wir mal bleiben wir bei diesen Beispielen der Beziehung. Auch heute haben wir Beziehung zu Menschen, die wir sehen und anfassen können. Wir sind aber mobiler geworden. Und zwar extrem viel mobiler. Und weil wir so mobil geworden sind, ist die Anzahl der Beziehungen zu Menschen, die wir anfassen und sehen können, um ein x-faches gewachsen. Du kannst zu viel mehr Menschen eine persönliche Beziehung haben als früher. Und möglicherweise ist dadurch die Tiefe der Beziehungen verloren gegangen. Vielleicht aber auch nicht. Ich möchte das nicht so pauschal in den Raum stellen. Briefbeziehungen gibt es auch heute noch. Du hast Beziehungen, in denen du schreibst. Aber die Möglichkeit, schriftlich zu kommunizieren, hat sich in ihrer Geschwindigkeit ver-x-facht. Dank Facebook, Twitter, sonstigen E-Mail-Möglichkeiten, SMS, was man alles so benutzen kann, kannst du in einer minimalen Zeit zu einer x-fachen Anzahl von Leuten schriftlich kommunizieren. Und dann gibt es die öffentlichen Beziehungen. Und das ist ein Punkt, den wir, glaube ich, extrem unterschätzen. Fast jeder von uns, statistisch gesehen ist es sogar jeder, was natürlich nicht stimmt, aber fast jeder von uns hat dank Social Media öffentliche Beziehungen. Du postest irgendetwas in Facebook, in Twitter, du bist irgendwo auf einer Plattform, Instagram oder so unterwegs und du gehst damit in die Öffentlichkeit. Der Mega-Unterschied zu früher ist, es ist alles gespeichert, es ist alles reproduzierbar und alles, was du in der Öffentlichkeit machst, wird dadurch für dich extrem relevant. Also überleg dir gut, ob du diese Bilder von der letzten Saufparty wirklich ins Facebook stellen willst, weil spätestens bei deiner nächsten Bewerbung wird das auf einmal relevant für dich. Und das ist der große Unterschied. Öffentliche Beziehungen hat fast jeder und sie sind wirklich relevant für uns. So, der Punkt ist, auf das möchte ich rauskommen, es ist nicht alles anders wie früher. Schaut mal, dieser gelbe Dreierstein hier, das ist einer der ältesten Lego-Steine, die es gibt. Den gab es früher und wenn ihr hier reinschaut in diesen ultramodernen Truck von Lego Technik, ihr findet diesen Dreier-Lego-Stein x-mal. Den gibt's immer noch. Aber es ist was dazugekommen. Und zwar immens viel. Und ich glaube, wir müssen es lernen, mit dem, was dazugekommen ist, zu leben. Und nicht einfach nur zu sagen, ja, es ist halt alles anders als früher. Nein, es ist immer noch und dazu. Und hier sind wir gefordert, hier sind wir aufgefordert, mit unserem Leben umzugehen. Dieser Satz von Heibels. Ich glaube, dass fast jeder von uns unter einem immensen Zeitdruck leidet. Wir haben Zeitdruck im Leben, wir haben Stress im Leben. Und einer der Gründe ist dieser banale Satz, jede Beziehung fordert deine Aufmerksamkeit und fordert deine Zeit. Und wir glauben das nicht. Ich habe etwa 900 Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen im Facebook. Und jetzt kommt sofort irgendein Schlaumeier und sagt, ja, das sind ja keine Beziehungen. Ja, nein. Es sind wirklich viele Menschen, mit denen ich nicht eng in Kontakt stehe. Aber diese 900 Leute, die posten. Und von jedem Einzelnen kann ich sehen, was der postet. Und wenn ich so durchschaue durch Facebook, wenn du es überfliegst, dann gibt es immer wieder diese Momente, da springt dir etwas ins Auge und dann vertiefst du das. Dann liest du das, dann ist vielleicht noch ein Link dahinter, dann folgst du diesem Link dahinter. Und bevor du es überhaupt richtig merkst, hast du locker mal eine Stunde im Facebook verbracht und du stellst fest, hey, das stimmt. Jede Beziehung fordert Aufmerksamkeit, fordert Zeit. Die Frage ist, wie kann ich jetzt im Sinne dieses Seiles in meinem kurzen Lebensabschnitt das leben, was für die Ewigkeit relevant ist? Und da hat Jesus vor 2000 Jahren einen sensationellen Beziehungsratgeber gegeben. Dieser Beziehungsratgeber von Jesus, da steht eine Zahl dahinter. Der heißt einfach nur 5072-12-3+3. Das ist super easy, das kann man sich sofort merken. Ist ja eine kurze Zahl zum Glück. 5072-12-3+3. Und es ist wirklich der ultimative Ratgeber, mit Beziehungen heute im Jahr 2016 umzugehen. Jesus war kein Nobody. Jesus war der beste Prediger seiner Zeit. Die Leute kamen in Scharen. Sie wollten ihm zuhören. Sie wollten hören, was er heute wieder drauf hat. Was für einen coolen Gag, was für einen neuen Witz, was für einen Vergleich wird er wohl heute ziehen. Jesus war der beste Arzt seiner Zeit. Es gab keinen Arzt, der so umfangreich in der Masse und im Detail geheilt hat wie Jesus. Und ganz nebenbei, Jesus war der beste Entertainer seiner Zeit. Ich stelle mir es manchmal Hammer vor, geh mal mit Jesus auf eine Beerdigung. Ey, das ist ganz großes Kino. Wenn alle dastehen, Trauer, Trauer, und dann steht der Tote auf. Hey, was für eine Show. Jesus war auch ein Entertainer. Und die Leute haben das geliebt. Und in Massen sind sie ihm hinterhergegangen. Jesus war ein 5000er. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Facebook zieht Grenzen. Du kannst dich anmelden bei Facebook als Privatperson und du kannst 5000 Beziehungen haben und dann ist Schluss. Dann musst du von Privatperson auf öffentliche Person wechseln. Dann hast du eine öffentliche Seite, dann unterliegst du anderen Rechten und Pflichten und du bist eben nicht mehr privat, du bist öffentlich. Jesus hatte eine öffentliche Seite. Er war ein 5000er. Dann waren da die 72 Männer und Frauen in seinem Gefolge, die ihm nachgegangen sind, die um ihn herum gelebt haben, die ihn versorgt haben, die ihm Geld gegeben haben, Essen gegeben haben und die ganz intensiv mit ihm gelernt haben. Nur wenige davon werden mit Namen benannt. Dann gab es die 12. Von jedem Einzelnen kennen wir den Namen. Das waren die Männer, die ganz eng an ihm dran waren, die mit ihm gezogen sind, morgens, abends, nachts mit ihm unterwegs waren, in die Jesus sich massiv hinein investiert hat. Aus diesen 12 hat er nochmal 3 ausgewählt, die Special-Jünger. Das waren Petrus, Johannes und Jakobus. Das waren die 3, zu denen Jesus gesagt hat, hey, ihr 3 kommt mit, wenn ich dieses tote Mädchen auferwecke. Ihr 3 kommt bitte mit, wenn ich im Garten Gethsemane die schwersten Stunden meines Lebens habe. Euch 3 möchte ich dabei haben, wenn der Vater im Himmel sich offenbart und wenn er mir zeigt, was in Zukunft kommen wird, oben auf dem Berg, wenn alles verklärt wird. Es waren die 3 Special-Jünger. Und dann kommt das für mich wirklich Erstaunlichste, die +3. Jesus hatte Chill-Freunde. Jesus hatte 3 spezielle Freunde, zu denen er gegangen ist, wenn er einfach abhängen wollte, wenn er chillen wollte. Maria, Martha und Lazarus. Da heißt es, dort ging er hin, wenn er ein gutes Essen haben wollte, wenn er einfach reden wollte, ein Glas Wein trinken und sich einfach gut gehen lassen. Das waren seine 3 engsten Freunde. So, jetzt, was können wir aus diesem 5072-12-3+3 für uns mitnehmen? Ich denke, das Wichtigste vorab, Jesus hat seine Kreise selber bestimmt. Jesus hat sich nichts aufdiktieren lassen. Er hat selber definiert und selber bestimmt, wer in welchem Kreis war. Und dabei ist er strategisch vorgegangen. Der 5000er Kreis, der war offen. Da konnte jeder rein und raus. Da waren Freunde, Verwandte, Kollegen, der Johannes, da waren sogar Feinde drin. Da waren Menschen drin, die ihm wirklich ans Leben wollten. Da hat er gesagt, hey, 5000er Kreis, easy, du kannst reinkommen, du bist dabei. Aber das war auch der Kreis, den er abends verlassen hat. Die 72 hat Jesus dadurch bestimmt, dass er sie toleriert hat oder nicht toleriert hat. Dieser reiche Jüngling, dem er ein Angebot gemacht hat, gesagt hat, hey, du kannst in den Kreis meiner 72 kommen. Und er, ja, ist cool und so, aber den letzten Schritt will ich nicht. Und dann sagt Jesus, also gut, dann bist du nicht dabei. Er hat bestimmt, wer in diesem Kreis mit ihm unterwegs ist und wer nicht. Den Kreis der 12 hat er sogar mit seinem Vater direkt abgestimmt. Er hat darüber gebetet und er hat seinen Vater gefragt und gesagt, wer sind diese 12? Und dann hat er sie namentlich erwähnt, auserwählt und gesagt, ihr seid dabei. Und von diesen 12 nochmal 3 spezielle. Und das ging nicht so, dass sie sagen konnten, hey, ich will dabei sein. Das haben 2 gemacht, beziehungsweise ihre Mutter hat das gemacht. Und da sagt Jesus, nein, forget it. Aber die 3, das sind meine Speziellen. Die suche ich mir aus. Und Jesus geht strategisch vor, was das Thema Aufmerksamkeit und Zeit angeht. Jesus geht von dem äußeren Kreis bis zum inneren Kreis. Und je enger der Kreis wird, umso intensiver ist sein Invest. Umso intensiver verbringt er Zeit mit ihnen. Lehrt er sie, nimmt er sie mit rein. Da steckt eine Strategie dahinter bei ihm. Wir bestimmen, wer in welchen Kreis soll. Next step. Ich möchte dich einladen, in deinem Leben dir mal Gedanken zu machen, wer ist in meinem Leben in welchem Kreis? Wer befindet sich wo? Wenn du das Gefühl hast im Leben, ständig gestresst zu sein, so immer unter Druck zu sein, immer das, boah, ich muss es jedem recht machen und ein Grund könnte sein, dass dein innerster Kreis zu groß ist. Wenn Jesus nur 3 Leute im innersten Kreis hatte, warum meinen wir könnten da 30 reinpacken? Etwas anderes ist mir aufgefallen. Viele von uns, das ist urschwäbisch und das höre ich zigmal, haben so diese Mentalität, oh, ich muss es allen recht machen. Ich muss so leben, dass es für alle irgendwie gut ist, dass es passt und ich muss es den Leuten recht machen und ich springe für die Leute, wenn sie rufen. Und ich glaube, das ist das Zweite, was wir von Jesus hier lernen dürfen. Lerne zu enttäuschen. Ich glaube, das muss man lernen. Jesus hat es nicht allen recht gemacht. Man muss sich das mal vorstellen, als Jesus von den 72 nochmal 12 ausgewählt hat und von den 12 nochmal 3 ausgewählt hat, da hat er 60 und 9 zutiefst enttäuscht. Mir ging es so, als ich das nochmal mir so bewusst gemacht habe, habe ich mir das praktisch vorgestellt. Meint ihr, als Jesus hergegangen ist und gesagt hat, hey, ihr 3, ihr seid the special one. Ihr kommt jetzt mit mir mit, ihr werdet jetzt das Abgefahrenste überhaupt erleben. Meint ihr, die anderen 9 wären da gesessen und hätten gesagt, hey, super für euch 3, wow, voll cool. Also wir gehen zu lang und räumen das Lego auf. Ich glaube, dass die 9 zutiefst enttäuscht waren. Sie gesagt, hey, wow, Jesus, warum die, warum nicht ich? Und wisst ihr, was Jesus macht? Nix. Er akzeptiert es einfach, dass er Leute enttäuscht. Ich möchte dir ein bisschen helfen, diese Kreise zu definieren in deinem Leben. Und ich glaube, Fragen können uns da weiterbringen. Dieser Kreis der inneren 3 oder 12, wer begleitet dich in den wichtigsten, in den schwersten Etappen deines Lebens? Wer ist in dem schwierigsten Moment deines Lebens da? Das kann ein Riesenzeichen sein, dass das jemand ist aus deinem innersten Kreis. Der 72er-Kreis, hier schreibt Bill Heibels eine tolle Frage in dem Buch. Er sagt, hey, wer wird auf deiner Beerdigung da sein? Wer wird sich dann die Mühe machen, wirklich herzufahren, sich Mittagszeit zu nehmen, im Job ein paar Stunden sausen zu lassen, weil er auf deine Beerdigung will? Könnte ein super Zeichen sein, dass es einer deiner 72 ist. Und ich komme auf die spannendste Frage. Es geht um den Kreis der 5000. Dieser großen Menge, die uns natürlich ja auch beschäftigt. Da wäre die Frage, wer darf besser nicht zu nah an dir dran sein? Finde ich eine spannende Frage. Wer darf besser nicht zu nah an dir dran sein? Ich glaube, wir brauchen Menschen im Leben, die unserer Seele gut tun. Wir brauchen so Menschen um uns herum, die unsere Seele streicheln. So immer wieder mal, wenn es dir einfach nur Mist geht, die kommen und so richtig schön, so hey, wow, yeah, wow. Das brauchen wir. Aber ich glaube, es gibt eine zweite Kategorie von Menschen, die brauchen wir viel, viel dringender. Und das hat mit unserem Seil zu tun. Wenn es wirklich so ist, dass dieser kurze Moment über die Ewigkeit entscheidet, dann ist es extrem wichtig, mit welchen Menschen du dich umgibst. Du brauchst Menschen, die deiner Seele gut tun, aber du brauchst vor allem Menschen, die deinem Charakter gut tun. Im Psalm 1 heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Denn er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Wohl dem, der nicht wandelt. Ein uraltes Deutsch und das heißt nichts anderes als wohl dem, der Menschen hat, die seinem Charakter gut tun. Menschen, die dich aufmerksam machen, wenn du auf dem Holzweg bist. Menschen, die sich nicht zu schade sind, dir zu sagen, hey, da ist Sünde in deinem Leben. Da bist du wirklich auf dem falschen Weg. Menschen, die nicht spotten, die nicht Gott verhöhnen, die nicht dir weismachen wollen, hey, das ist schon alles easy, das kannst du alles machen. Menschen, die deinem Charakter wirklich gut tun. Du kannst nach den alten Methoden nicht mehr das neue Lego bauen. Und wir leben in einer Zeit, ich glaube, es ist so mega wichtig, dass wir Menschen an unserer Seite haben, die uns helfen, den Charakter zu bewahren oder vielleicht sogar erst zu bekommen. Wohl dem, der nicht wandelt. Ich möchte zum Schluss kommen und zwei ganz spannende Fragen stellen. Ich weiß, dass die Fragen ein bisschen kritisch sind und ich weiß, dass man auch damit Probleme haben kann. Und doch möchte ich sie dir stellen und mitgeben. Die erste Frage, was denkst du, auf welchem Kreis bei Jesus bist du? Wenn du so unterwegs bist, dass du sagst, Jesus, ich will was von dir. Ich möchte geheilt werden. Ich möchte, dass du dies und das und jenes tust in meinem Leben und darüber bete ich. Dann wird Jesus dich nicht wegschicken. Dann bist du vielleicht einer derjenigen, die auch Heilung erfahren. Aber wenn das alles ist, was du von ihm willst, dann bist du einer der 5000. Und dann wird er dich heilen und weiterziehen. Das Spannende ist, dass du selber etwas dazu tun kannst, in welchem Kreis du bei Jesus stehst. Und die zweite Frage, die geht vielleicht noch tiefer. In welchem Kreis ist Jesus bei dir? Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.